Heute Morgen sind wir im letzten Teil angelangt von unserer Serie Alltagsthemen. Und heute geht es um was, wo, glaube ich, jeden von uns irgendwie betrifft. Deswegen die Frage an dich, wer von euch geht unter der Woche, also so von Montag bis Freitag oder bis Samstag, einer Beschäftigung nach? Egal, ob du Angestellter bist oder Chef oder Selbstversorger oder Hausfrau, zählt auch Selbstbeamter, zählt heute Morgen. Oder ob du im Garten arbeitest oder Kinder erziehst. So, gute Nachricht für alle, die das betrifft. Die Predigt ist heute Morgen für uns. Es geht heute Morgen um das Thema Arbeit und ich möchte den Begriff wirklich weit aufspannen. Okay? Also ausnahmsweise zählen auch Studenten heute dazu. Okay? Das ist deine Arbeit, so zur Uni zu gehen. Oder wenn du Rentner bist und du deinen Garten anlegst oder so, dann zählt es auch mit dazu. Okay? Und der Untertitel ist so Arbeit, Berufung oder Belastung. Und ich habe uns so eine Grafik mitgebracht. Brigitte, du kannst gleich mal die nächste Folie machen. Das ist so die Woche eines durchschnittlichen deutschen Christen. Ich habe die aufgrund von mehreren Quellen zusammengefügt. Vieles davon ist vom Statistischen Bundesamt. Aber es ist nicht so eine Grafik, dass du die in deine Doktorarbeit einbauen kannst, okay? Also es soll uns einfach eine Idee dafür geben, wie so eine Woche aussieht. Und zwar ist es so, dass die Woche 168 Stunden hat und im Schnitt verbringt der Deutsche in dieser Woche mit 56 Stunden im Bett. 56 Stunden am Schlafen. So ungefähr 40 Stunden in der Woche verbringen wir mit unserer Beschäftigung, mit der Arbeit, wie auch immer das bei dir aussieht. 21 Stunden in der Woche konsumieren wir Medien. Und es ist eine sehr wohlwollende Berechnung, okay? So, das ist der Durchschnitt. Wenn du da, umso jünger es wird, umso höher wird die Bildschirmzeit. Ich glaube, der Deutsche schaut im Schnitt 3 Stunden am Tag, fast 3 Stunden Fernsehen. Crazy, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist echt viel. 10,5 Stunden verbringen wir mit Essenszubereitung und Essen. 8 Stunden in der Woche verbringen wir im Straßenverkehr. 7,5 Stunden brauchen wir im Schnitt, um unseren Haushalt zu schmeißen. 7 Stunden verbringen wir für unser Hobby, wie auch immer das bei dir aussieht. 7 Stunden mit der Familie. 6 Stunden steht der Deutsche im Schnitt in der Woche im Bad. Da gibt es auch Leute, die die Statistik hochtreiben und andere, die sie wieder runtertreiben. Ungefähr 3 Stunden als deutsche Christen verbringen wir in der Kirche. So ein bisschen sonntags und wenn du ein Hardliner bist, dann gehst du ab und zu noch in den Hauskreis oder in die Gebetsstunde. Und so 2 Stunden in der Woche haben wir dann noch für Jesus übrig. So, das ist so eine, keine Ahnung, morgens so nach dem Frühstück die Bibel aufschlagen, 5 Minuten lesen und dann vorm Schlafen gehen nochmal beten. Das ist so der Durchschnitt. Dann gibt es Leute, die machen das gar nicht und es gibt Leute, die machen es besser. Und alles, was ich uns damit sagen will, ist, dieser orangene Part betrifft fast ein Viertel von unserer Woche. Das heißt, wir verbringen unglaublich viel Zeit damit, zu arbeiten. Oder? Der eine oder andere sagt, es ist zu viel Zeit. Ich glaube, jeder sagt, es ist zu viel Zeit. Es sind im Jahr ungefähr, danke Sickert, das sind die Workaholics, die es einfach lieben zu arbeiten. Die verstanden haben, dass, ja okay, 1840 Stunden im Jahr verbringen wir ungefähr mit Arbeit. In einem Arbeitsleben sind es, also in einem Berufsleben, wären es 73.600 Stunden, die wir mit Arbeit verbringen. Und alles, was ich damit sagen will, ist, wir verbringen sehr viel Zeit auf der Arbeit und irgendwie ist es doch traurig, wenn wir diese Zeit, diese 40 Stunden in der Woche nur als Mittel zum Zweck sehen. Wenn wir die nur als Plattform sehen, um ein bisschen Geld zu erarbeiten, um die anderen Stunden unserer Woche etwas erträglicher zu gestalten. Wäre irgendwie traurig. Und ich habe heute Morgen eine Botschaft auf dem Herzen, die deine Einstellung zur Arbeit revolutionieren kann. Okay? Was ist, wenn Gott sich deine Arbeit nicht nur als Überlebenssicherung erdacht hat, sondern als eine Möglichkeit, deine Berufung zu leben, als Möglichkeit, ihn zu repräsentieren in deinem Alltag und ihn anzubeten. Was ist, wenn das Gottes Gedanken für diese 40 Stunden sind? Ey, das würde doch alles verändern, oder? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin so jung und naiv und blauäugig, dass ich felsenfest daran glaube, dass das Gottes Gedanken für unsere Arbeit sind, für meine Arbeit ist. Und gleichzeitig bin ich jetzt schon lange genug im Berufsleben, um zu wissen, wie es in Wirklichkeit läuft. Okay? Also ich hab jetzt dieses Jahr mein Zehnjähriges bei der Polizei. Das ist so eine Firma in Baden-Württemberg mit ungefähr 35.000 Beschäftigten. Wir haben Standorte in jeder Stadt dieses Landes. Wir sind richtig gut aufgestellt. Und ich habe jetzt seit meinem Studium, habe ich mal nachgezählt, in 9 verschiedenen Organisationseinheiten gearbeitet. Also es ist mir bekannt, irgendwo der Neue zu sein. Und heute Morgen, so, wie können diese 40 Stunden irgendwie neue Relevanz in unserem Leben gewinnen? Und ein ganz kurzer Fahrplan für heute. Du kannst mal die nächste Folie machen, Brigitte, so, was uns heute erwartet. Das erste ist, wir legen so ein kleines Fundament, was sagt die Bibel über die Arbeit? Dann das zweite ist so, habe ich Game Changer genannt. Eine Erkenntnis, die dein Arbeitsleben revolutionieren kann. Ich freue mich vor allem auf diesen Punkt. Und dann der dritte ist so, wie kann ich meinen Kollegen von Jesus erzählen? Wie kann ich Licht sein auf der Arbeit? Seid ihr dabei? Ich gebe am Anfang ein bisschen mehr Gas, dass wir am Schluss ein bisschen mehr Zeit haben, okay? Das heißt, gut zuhören, dein Bleistift nochmal spitzen, wir fangen an. Was sagt die Bibel über die Arbeit? Und der erste Gedanke ist so, Arbeit ist Gottes Idee. Wenn du deine Bibel aufschlägst, was ist der erste Satz, der darin steht? Gott schuf Himmel und Erde. Im zweiten Wort der Bibel geht bereits mit Arbeit los. Crazy, oder? 2. Thessalonicher, da schreibt Paulus an eine Gemeinde, wo so ein paar Schluris unterwegs waren. Und da schreibt er zu ihnen, klipp und klar, da braucht man eigentlich nichts mehr hinzufügen, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn, Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ey, die Bibel ist da klipp und klar, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Und warum sollen wir arbeiten? Ey, wenn wir es nicht machen und zu viel Freizeit haben, dann machen wir Blödsinn. Die Leute gehen unnützen Dingen nach. Oder Prediger 3, Salomo hat es geschrieben, der weiseste Mann, der jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Er sagt, so sage ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Denn er will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird. Oder so mein letztes Argument für heute, 2. Mose 23, hier spricht Gott selbst. 6 Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun, aber am 7. Tag sollt ihr ruhen. Da lesen wir immer so den 7. Tag, so am 7. Tag schon wir ruhen, aber was steht davor? 6 Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun. Das ist so der erste Gedanke. Die Arbeit ist Gottes Idee, sie gehört einfach mit dazu. Der zweite Gedanke, was die Bibel Arbeit sagt, Arbeit ist wertschöpfend. Gott erschuf, er ist der Schöpfer. Das heißt, Arbeit im Sinne der Bibel ist immer wertschöpfend. Du leistest damit immer einen Beitrag in einer Wertschöpfungskette. Deine Arbeit soll immer einen Mehrwert generieren. Sie soll positive Auswirkungen haben. Sie soll Menschen dadurch, dass es ihnen irgendwie besser geht, neben dem, dass du Geld verdienst, das Umfeld soll positiv geprägt sein. Es soll Wert erschaffen. Das heißt, Arbeit im Sinne der Bibel ist, wenn du zum Beispiel gute Produkte verkaufst, die das Leben von Menschen besser machen, wenn du solide Häuser baust, die witterungsresistent sind, wenn du bei der Post arbeitest und dafür sorgst, dass Leute miteinander kommunizieren können und sich Liebesbriefe schreiben und sich Pakete schicken können. Wenn du in der Schule bist und die Rotzpendel erziehst, wenn du zu Hause bist und dein eigenes Kind erziehst. Wenn du im Garten arbeitest und anpflanzt und Gärten hast, das ist alles wertschöpfend. Wenn deine Arbeit keinen Mehrwert generiert, dann kündige. Wenn du zum Beispiel dein Geld durch Glücksspiel verdienst, dann ist es nicht wertschöpfend, sondern du generierst Gewinn aufgrund dem Verlust und der Sucht von anderen. Das ist erbärmlich. Wenn du Geld dadurch verdienst, dass du Produkte verkaufst, die Menschen schaden oder wo du genau weißt, die sind einfach nur darauf ausgelegt, um Geld zu machen, aber sind eigentlich schlecht, dann ist es nicht wertschöpfend, sondern erbärmlich. Und dazu zählt neben Drogenhandel auch irgendwie zwielichte Schneeballsysteme und sonstiges. Und wenn du dein Geld dadurch verdienst, dass du irgendwelche hohlen Posts auf Instagram raushaust, die keinen Mehrwert generieren und du dich Influencer schimpfst, dann bietet es vielleicht auch keinen Mehrwert und dann ist es genauso erbärmlich. Und es fehlt nicht unter die Definition der Bibel, was Arbeit bedeutet. Der dritte Gedanke, Arbeit ist anstrengend. Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Arbeit, du Fauler, zur Arbeit, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. So eine Ameise ist die ganze Zeit am Rennen. Es ist irgendwie anstrengend, ihr zuzusehen. Oder 1. Mose 3, da sagt Gott zu Adam nach dem Sündenfall, dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag, also von dem Ertrag des Bodens zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Hey, wir leben in einer gefallenen Welt. Und Arbeit ist anstrengend. Das gehört einfach dazu. Und der Traum von jedem ist, also von gerade von den jungen Leuten so, wenn sie dann ins Berufsleben einsteigen, so, ich will schnelles Geld, am besten ohne was zu tun. Schnelles Geld ist kein ehrliches Geld. Da ist immer irgendein Haken dran. Da gibt es manchmal zwielichte Angebote, gerade im Internet, wenn du dich damit beschäftigst, aber die beruhen meistens auf der Habgier und auf dem Verlust von anderen Menschen, die ausgebeutet werden. Deswegen lass die Finger davon. Passives Einkommen ist eine schöne Idee. Und ich glaube, es funktioniert, aber nur aufgrund von einem immensen Mehraufwand und Fleiß in der Aufbauphase. Und der letzte Gedanke, Arbeit gehört gerecht bezahlt. Wenn du für deine Arbeit zu wenig verdienst, dann glaube ich, musst du das nicht einfach nur stillschweigend erdulden, sondern du darfst deinen Mund aufmachen, denn die Bibel sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Man bindet dem Ochsen nicht das Maul zu, wenn er trischt. 1. Korinther 3, 8, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner Arbeit. Es ist ein biblisches Prinzip, dass wir fair entlohnt werden für unsere Arbeit. Und wenn du Arbeitgeber bist oder irgendwelche Projekte hast, wo du Leute anstellst und du sie unter Wert bezahlst, dann bist du keine stringente Führungskraft, sondern ein moderner Sklaventreiber. Es ist das biblische Recht auf angemessene Bezahlung. Okay? So, das sagt die Bibel so ganz grob über Arbeit. Wahrscheinlich noch mehr, aber dafür sollten wir es bei heute belassen. Und jetzt möchte ich zum Punkt 2 kommen. Und es ist der Punkt, der deine Arbeit für immer verändern kann. Und ich möchte ein bisschen länger einen Bibeltext vorlesen. Und ich bitte dich, dass du wirklich, wenn du bis jetzt eingeschlafen bist, ist kein Problem. Du kannst mir kurz deinen Nachbarn angucken, wer noch wach ist, ihm kurz eine Backpfeife geben oder so. So, jetzt wird es wirklich wichtig, okay? Wenn du die ganze Zeit nicht zuhörst, dann bitte wenigstens jetzt. Und zwar schreibt Paulus in Epheser Kapitel 6, ab Vers 5 möchte ich vorlesen. Epheserbrief Kapitel 6, ab Vers 5. Und er richtet sich hier in erster Linie in seiner Ansprache an Sklaven, aber ich glaube, dass es für jeden von uns gilt. Und ich werde dir gleich noch sagen, warum. Das heißt, wenn hier in Sklaven steht, darfst du dich angesprochen fühlen, okay? Lass uns zuhören. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und wenn was in der Bibel steht, dann ist es wichtig. Wenn es mehrfach in der Bibel steht, dann ist es sehr wichtig. Kolosser 3, Vers 23. Hier schreibt, wie der Paulus, schreibt er zuerst an Männer, seid lieb zu euren Frauen, schreibt an Frauen und tut euch euren Männern unterordnen. Dann schreibt er Väter, reizt eure Kinder nicht und Kinder, seid gehorsam. Dann richtet er sich an Sklaven. Und dann sagt er, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ey, verstehen wir, was das heißt? Letztlich dienen wir nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und ich will gar nicht darauf eingehen, dass wir unsere Arbeit bereitwillig und mit Freude tun, sondern wenn ich an die Gesichter denke, die ich jeden Morgen in der Straßenbahn sehe, da haben wir Luft nach oben. Ey, wie die Bibel sagt, wir dienen mit unserer Arbeit nicht Menschen, sondern letztlich dienen wir damit dem Herrn. Wir sollen arbeiten, als gelte es dem Herrn, steht in einer anderen Übersetzung. Ey, und Freunde, das verändert alles. Ey, bis jetzt, stell dir vor, dein Chef kommt morgens in dein Büro und er sagt zu dir, einfach ein fiktives Beispiel, er sagt zu dir, ey, bring mir bitte einen Kaffee. Bis jetzt stehst du widerwillig auf, schaffst du Kaffeemaschine, drückst lustlos auf diesen Vollautomatenknopf und überlegst dir ganz kurz, ob er es merken würde, wenn du in seine Tasse spuckst. Ab jetzt, ab Epheser 6 und Kolosser 3, kommt dein Chef in dein Büro und er sagt zu dir, hey, bring mir bitte mal einen Kaffee. Und du springst auf und du sagst sehr gerne, wie immer mit einem halben Löffel Zucker und einem kleinen Schuss Milch. Und du gehst zur Kaffeemaschine, du machst den Strich bei dir, den Kaffeestrich. Und du bereitest beten diesen Kaffee zu, den besten Kaffee, den er jemals getrunken hat, weil du weißt, du kochst ihn nicht für deinen Chef, sondern eigentlich kochst du ihn für den Herrn. Ey, bis jetzt bist du auf der Arbeit und dann siehst du, wie so eine E-Mail reinflattert, Besprechungseinladung von deinem Chef zu irgendeinem Thema. Oh. Hab einen Schreibtisch voll, jetzt wieder besprechen. So 2 Minuten nach Besprechungsbeginn schlürfst du da in den Besprechungssaal rein, du setzt dich hin, um was es geht, die Agenda, keine Ahnung, hab sie nicht mal angeschaut. Sobald irgendwelche Aufgaben verteilt werden, irgendwelche liebsamen Aufgaben, sitzt du so auf deinem Stuhl und du rutschst immer weiter runter, guckst du aus dem Fenster, auf deinem Schoß liegt dein Smartphone und du scrollst immer wieder so durch dein Instagram-Feed. Ab jetzt, ab Epheser 6 und Kolosser 3, kommt diese E-Mail reingeflattert, diese Besprechungseinladung von deinem Chef und du siehst sie und du trägst sie gleich in deinen Kalender ein. Du gehst die Tagesordnung akribisch durch. Oh, da könnte ein Knackpunkt sein. Du bereitest dich argumentativ darauf vor. Für die möglichen Problemstellungen bringst du priorisierte Lösungsmöglichkeiten mit. Du gehst zu deinem Chef und fragst ihn, ob du noch irgendwas unterstützen kannst für die Vorbereitung der Besprechung. Zur Besprechung bist du der Erste im Raum. Du lüftest nochmal durch, machst die Kaffeereste von der letzten Besprechung weg. Wenn unliebsame Aufgaben verteilt werden, dann sagst du, okay, mach ich gerne. Dein Handy liegt lautlos in deinem Büro. Die Tagesordnung kennst du auswendig. Du bringst Topleistung. Und weißt du was? Weil deine Kollegen wissen, dass du zu deinem Wort stehst und dass man sich auf dich verlassen kann, hast du keinen Streberstempel, sondern sie schätzen dich. Du arbeitest mit Hingabe, weil du nicht da bist, um diese 40 Stunden in der Woche einfach nur abzusitzen, sondern die Organisation voranzubringen. Weil du verstanden hast, dass du nicht Menschen dienst, sondern letztlich arbeitest du für den Herrn. Setz deine eigenen Beispiele für deinen Alltag ein. Und ich weiß, es klingt idealistisch. Ich weiß, dass wir nicht immer mit 120% unterwegs sein können und jeder Sprinter muss auch mal durchschnaufen. Aber das ist es, was das Wort Gottes über unsere Arbeit sagt. Arbeitet, als gelte es dem Herrn. Und ich möchte dich bitten, geh mal ganz kurz in dich und stell dir vor, du bekommst jetzt die Nachricht. Du hast ab morgen, ab Montag hast du einen neuen Vorgesetzten. Und dein Chef heißt Jesus Christus. Stell dir es mal vor. Wie bereitest du dich Montagmorgens, nachdem der Wecker geklingelt hat, auf die Arbeit vor? Mit was für einer Einstellung fährst du zur Arbeit? Wie begrüßt du deine Kollegen? Was ziehst du für Klamotten an? Hast du Zähne geputzt? Wenn Jesus in dein Büro kommt, bleibst du auch einfach an deiner Tastatur sitzen und guckst ihn gar nicht an? Wie verändert sich unsere Arbeitsmoral, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir Holz machen und wir wissen, das Holz ist nicht für uns, sondern letztlich dienen wir dem Herrn damit? Wie verändert sich unsere Arbeitsmoral, wenn wir uns unser Kind zur Kinderstunde bringen oder bei der Post sind oder in die Uni gehen? Wie verändert sich unsere Arbeitsmoral, wenn wir uns wirklich vorstellen, dass Jesus ab morgen unser Chef ist? Ey, was ist, wenn Gott dich an deinen Arbeitsplatz gestellt hat? Nicht einfach nur, um Kohle nach Hause zu bringen und die Stromrechnung zu bezahlen, sondern in erster Linie, um ihm zu dienen. Und weißt du, wenn wir an unserem Arbeitsplatz Gott dienen, dann bedeutet es, dass wir ihn durch unsere Arbeitsweise, durch unser Verhalten, dass wir ihn dadurch ehren können, dass wir ihn dadurch verherrlichen können. Und das wiederum bedeutet, dass diese 40 Stunden in der Woche keine tote Zeit ist, die wir einfach nur absitzen, sondern wir haben 40 Stunden die Möglichkeit, Gott anzubeten. 40 Stunden die Möglichkeit, ihn zu preisen. Epheser 6 und Kolosser 3, Arbeit wird plötzlich zu Lobpreis. Ich wünsche mir so sehr, dass ich da eines Tages hinkomme. Und wie oft bin ich da meilenweit von entfernt? Und ich kann mir vorstellen, dass ich heute noch nicht der Einzige bin, der weit davon entfernt ist. Wie oft schaue ich auf die Uhr und freue mich, wenn ich endlich nach Hause fahren kann? Wie oft gehen mir meine Kollegen auf den Keks und ich habe keine Lust, mit ihnen zu reden? Wie oft finde ich meine Arbeit ätzend und alles andere als sinnhaft? Wie oft frage ich mich, was um alles in der Welt mache ich hier den ganzen Tag? Wie oft frage ich mich, was Gott mit mir bei der Polizei überhaupt tun möchte? Was er da überhaupt tun kann? Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, was Gott mit mir an meinem Arbeitsplatz tun kann, dann fehlen mir die Ideen. Mir fehlt es an Vorstellungskraft. Was Gott mit mir an meinem Arbeitsplatz tun kann. Mir fehlt es an Vision für meinen Arbeitsplatz. Und irgendwie fehlt es mir auch an Vorbildern. Da ist mein Dad, der ein Vorbild für mich ist, der immer wieder bei der Polizei positive Auswirkungen auf Jugendliche hat. Und ich weiß, wie er das Evangelium ballert und da die Situation nicht nur nutzt, sondern herbeiführt. Ich kenne viele andere Christen, die bei der Polizei sind. Und ich frage mich so, wenn ich es nicht wüsste, würde ich davon nichts merken. Wo sind die Männer und Frauen Gottes, die er mächtig an ihrem Arbeitsplatz gebraucht? Die sich durch ihre Arbeitsmoral, durch ihre Kreativität, durch ihre Ideen, durch ihre Integrität auszeichnen. Wo sind die Männer und Frauen Gottes an ihrem Arbeitsplatz, die Licht sind, die Menschen mit Jesus bekannt machen? Wo sind die Männer und Frauen Gottes, die für ihre Kollegen beten, die dann gesund werden? Wo sind die Männer und Frauen Gottes, die an ihrem Arbeitsplatz ihre Kollegen zu Jesus führen und nach 2 Jahren den Betrieb nicht verlassen, weil sie gekündigt werden oder weil sie keinen Bock mehr haben, sondern weil alle schon Jesus kennen? Wo sind die Männer und Frauen Gottes, die nicht nur Bücher über Erweckung lesen, sondern die Erweckung an ihrem Arbeitsplatz leben? Wo sind die, die Einfluss haben in höchste Kreise, weil Gott ihren Weg geebnet hat und sie mit Weisheit segnet und übernatürlicher Gunst? Und wisst ihr, was ich interessant finde? Wenn wir nach solchen Vorbildern suchen, dann glaube ich, finden wir in unserer heutigen Zeit irgendwie wenige. Und mir ist aufgefallen, alle großen und Männer und Frauen Gottes dieser Zeit und vielleicht auch aus dem letzten Jahrhundert sind irgendwie alles Hauptamtliche. Da sind viele Pastoren dabei, da sind viele Berufsprediger dabei. Das sind Leute wie Wesley oder Wigglesworth oder Mutter Teresa oder Billy Graham oder Reinhard Bonke oder Thilo Kirner. Alles Vollzeitler. Alle im vollzeitlichen Dienst. Das sind die Leute, die zu den 2-3% gehören, die dazu berufen sind, ganz in der Kirche oder direkt oder in der Predigt den Menschen zu dienen. Und wenn ich dann durchgehe, okay, wo sind die Männer und Frauen Gottes, die mächtige Auswirkungen haben im Finanzamt oder in der Politik oder bei der Polizei oder in der Praxis oder wo auch immer wir arbeiten? Ey, dann fällt es mir auf, da sind irgendwie wenige. Und klar, wenn es da keine Vorbilder gibt, dann kann ich Gott wahrscheinlich nicht so im Finanzamt erleben. Oder in der Uni erleben. Oder bei Witzemann erleben. Oder im Ingenieurbüro erleben. Oder in der Bank erleben. Oder wo ich auch immer arbeite. Und ich glaube doch. Weil ich glaube, dass dieses Buch immer noch Power hat. immer noch schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und ich glaube, dass die Beispiele, die in diesem Buch stehen, auch heute noch dazu da sind, zu uns zu reden, uns zu ermutigen und uns Vorbild zu sein. Wenn du deine Bibel aufschlägst, von vorne mal durchgehst, die großen Männer und Frauen Gottes, die Gott gebraucht hat, dann fällt dir eine Sache ziemlich schnell auf. Abraham war Berufsprediger. Nee, er war Unternehmer und Landwirt. Daniel war Pastor. Nee, er war Beamter. Er war Regierungsbeamter. Gott kann Beamte gebrauchen. Halleluja. Treffen sich zwei Beamte auf dem Flur, fragt der eine den anderen, konntest du auch nicht schlafen? Wenn Daniel über den Flur geht, da waren seine Augen vielleicht klein, weil er dreimal am Tag auf die Knie gegangen ist, um Gott zu beten, um Gott anzubeten. David war Hirte, Kriegsherr und später König. Esther war Königin. Hiob war Viehzüchter und Privatier, keine Ahnung, Viehzüchter, glaube ich. Deborah war Richterin. Nehemiah war Mundschenk. Gott hat ihm Gunst geschenkt und plötzlich wurde er zum Statthalter und hat riesigen Einfluss bekommen. Ey, das sind Männer und Frauen Gottes, die in normalen Berufen unterwegs waren, wie du und ich. Und die verstanden haben, obwohl sie Epheser 6 und Kolosser 3 zu der Zeit noch gar nicht gab, die verstanden haben, okay, ich arbeite und ich diene damit nicht Menschen, sondern letztlich diene ich dem Herrn. Und sie haben Gott geehrt an ihrem Arbeitsplatz. Und Gott hat ihnen übernatürlich Weisheit geschenkt und Gunst geschenkt und Gelingen geschenkt, dass sie Einfluss bekommen haben und letztlich ganze Königreiche geprägt haben. Und meine Hoffnung für heute Morgen sind zwei Dinge. Ich wünsche mir, dass Gott heute Morgen zu uns redet und dass er uns eine Vorstellungskraft, einen Geschmack dafür schenkt, was er mit uns an unserem Arbeitsplatz unter der Woche tun kann. Ich wünsche mir, dass wir da anfangen, göttlich zu träumen. Und das Zweite, was ich mir für heute Morgen wünsche, und da können wir vielleicht in der Reaktionszeit darauf eingehen, ist, dass wir anfangen, Gott ganz neu zu bestürmen. Dass diese 40 Stunden oder mehr in der Woche, dass sie keine tote Zeit ist, sondern dass wir sagen, Gott, wenn du mich an meinem Arbeitsplatz, in meiner Beschäftigung, bei der Gartenarbeit, beim Kindererziehen, in der Uni, wenn du mich da gebrauchen möchtest, dann bin ich hier. Und ich bitte dich, dass du mir Gunst schenkst, bei dir und bei den Menschen. Ich bitte dich, dass du mir Weisheit schenkst, weil ohne dich kann ich nichts tun. Und ich bitte dich, dass du meine Schritte lenkst und mein Handeln mit Erfolg krönst. Und ein kleiner Nebeneffekt, wenn du so arbeitest, als gäbe es dem Herrn und nicht dem Menschen. Der kleine Nebeneffekt ist, du bist immer besser in dem, was du tust. Und manchmal machst du sogar Karriere. Obwohl du es gar nicht wolltest. Ups. Einfach, weil Gott deinen Weg geebnet hat. Das soll natürlich nicht unsere Motivation sein, aber das kann passieren. Da wollen wir später nochmal näher drauf eingehen. Und jetzt noch der letzte Gedanke der Predigt. Mir ist es nicht gelungen, eine gute Brücke zu bauen, habt ihr es gemerkt? Wir kommen zu Punkt 3. Wie kann ich meinen Kollegen von Jesus erzählen? Wie kann ich Licht sein? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich glaube, Licht, oder es ist ein physikalisches Gesetz, dass Licht dort am meisten sichtbar wird, wo die Umgebung am dunkelsten ist. Und es ist nicht in der Kirche, sondern es ist dort, wo Menschen sind, die ihn nicht kennen. Und es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Orten, wo du dich von Montag bis Samstag umtreibst. An deinem Arbeitsplatz. Im Büro, in der Fabrik, in der, vielleicht auch, keine Ahnung, in der Dorfkrabbelgruppe, in der Nachbarschaft. Und wir gehören vielleicht nicht zu den 2 bis 3% der Vollzeitler, aber wir haben die Berufung der 97%. Gott möchte dich an dem Ort haben, wo er dich hingestellt hat, und ihn zu repräsentieren und ihm Ehre zu bereiten. Und ich glaube, um helles Licht zu sein an unserem Arbeitsplatz, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen, braucht es drei Dinge. Oh, ihr seht sie schon. Braucht es drei Dinge. Das ist eine Formel, die habe ich selber erfunden, okay? Ihr könnt sie gerne auswendig lernen. Wenn ihr irgendwas feststellt, dass da Rechenfehler drin sind, dann kommt gerne nach der Predigt auf mich zu und sagt es mir, okay? Da kann man gerne noch dran feilen. Aber ich glaube, um Menschen, um Kollegen mit Jesus bekannt zu machen, braucht es drei Dinge. Erstens müssen wir fleißig arbeiten. Zweitens brauchen wir Beziehung zu unseren Kollegen. Wir müssen sie lieb haben. Und das Dritte ist, wir müssen die Wahrheit verkünden. Ich glaube, wenn eins dieser drei Dinge fehlt, dann sind wir nicht wirklich effektiv, sondern stoßen auf taube Ohren. Und ich beweise dir ganz kurz, warum. Erstens, wir sollen fleißig sein. Denk an die Ameise. Geh zur Ameise, du Fauler, und sieh. Arbeit als Geld ist dem Herrn und nicht den Menschen. Die Bibel möchte, dass wir fleißig arbeiten. Das Zweite ist, die Bibel möchte, dass wir unsere Kollegen lieben. 1. Korinther 13. Du kannst zur Arbeit gehen und du kannst in Engelszunge reden, prophetische Worte haben. Aber wenn du keine Liebe in dir hast, dann bist du wie ein schallender Gong oder so irgendwas steht drin, gell? Oder ein tönendes Erz. So. Du machst nur Krach. Du machst nur Krach. Ohne Liebe ist alles nichts. Und das Dritte ist, wenn du die Wahrheit nicht aussprichst, wenn du den Menschen nicht von Jesus erzählst, dann haben sie keine Möglichkeit, gerettet zu werden, weil Glaube entsteht durch das Hören des Wortes Gottes. Und um es zu hören, muss da jemand sein, der es verkündet. Wenn du fleißig bist, du bist ein guter Arbeiter und du hast gute Beziehungen zu deinen Kollegen, du hast sie lieb, aber du erzählst nie von Jesus, dann bist du ein netter Kerl. Aber im Endeffekt ist es unbrauchbar. Die Leute werden nicht errettet, nur weil du fleißig bist und sie lieb hast. Wenn du fleißig arbeitest und du erzählst von Jesus und ballerst das Evangelium, aber deine Kollegen sind dir eigentlich ziemlich egal. Du hast keinen persönlichen Draht zu ihm. Du bist ja nicht auf einer Wellenlänge. Du hast sie nicht lieb. Dann bereitest du nur Ohrenschmerzen. Denk an den schallenden Gong und das tönende Erz. Wenn du die Wahrheit verkündest, und du gute Beziehung zu deinen Kollegen hast, du sie richtig lieb hast, aber du eine faule Socke bist, ey, dann bist du für deine Kollegen nur eine Zumutung. Weil sie deine Arbeit machen müssen. Und dein Zeugnis ist nichts mehr wert. Du hast einen schlechten Ruf hinaus, über die Firma hinweg. Ich glaube, wir müssen fleißig sein. Unsere Kollegen lieben. Und die Botschaft von Jesus erzählen. Weil es immer noch die Kraft Gottes zur Errettung ist für jeden, der glaubt. Und warum sollen wir überhaupt von Jesus erzählen? Warum sollen wir überhaupt Licht an unserem Arbeitsplatz sein? Warum? Weil wir einen Auftrag haben, weil wir Jesus lieben. Weil deine Kollegen in der Hölle landen, wenn sie ihn nicht kennenlernen. Oder? Ich glaube, jeder von uns kennt es, warum. Aber wie oft leben wir, als wäre es uns egal? Wie oft lebe ich, als wäre es mir egal? Als wir im September im Sommerurlaub waren, da haben wir uns gerade bereit gemacht so für so eine Wandertour. Und dann hat mich morgens mein alter Chef angerufen im Urlaub. Ich dachte, okay, geh mal lieber mal ran. Und dann hat er mir erzählt, dass ein Kollege aus unserem Team, also wo ich vorher war, mit dem ich knapp ein Jahr zusammengearbeitet habe, dass er verstorben ist. Mit Anfang 40. Verheiratet und Kinder zu Hause. Und ich habe es also zum ersten Mal erlebt, dass irgendwie ein Kollege, mit dem ich so nah dran war, dass er gestorben ist auf der Arbeit oder im arbeitlichen Kontext. Und das hat mich mega getroffen. Und es hat mich auch deshalb so arg getroffen, weil ich wusste, dass ich ein paar Wochen oder wenige Monate zuvor abends mit ihm zusammenstand. Und wir hatten ein recht langes Gespräch. Und es war ein gutes Gespräch. Aber ich habe die Möglichkeiten, die ich hatte, von Jesus zu erzählen, nicht genutzt. Und es hat mich deshalb so getroffen. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir doch recht sicher, dass ich den Kerl nie wieder sehen werde. Nie wieder. Und wir alle wissen um den Umstand, aber wenn sowas passiert, dann hat es irgendwie eine ganz andere Qualität. So, und ich hatte neu dieses Bewusstsein, wenn meine Kollegen Jesus nicht kennenlernen, dann gehen sie vor die Hunde. Da gehen sie vor die Hunde. Und dann habe ich mir was vorgenommen. Und ich bereue es, dass ich es mir vorgenommen habe. Und ihr könnt irgendwie in einem Jahr mal prüfen, ob ich es auch wirklich durchgezogen habe. Aber ich habe mir vorgenommen, jeder Kollege, mit dem ich ein bisschen länger zusammenarbeite, das heißt, wo diese Beziehung da ist, ich will ihn von Jesus erzählt haben. Und dann hatte ich, und das sage ich nicht, um irgendwie, keine Ahnung, um anzugeben oder so, sondern einfach, um euch zu ermutigen. Ich habe dann es ging weiter zur nächsten Station, ich hatte ein Team im letzten halben Jahr von 10 Leuten. Und ich hatte dieses Vorhaben. Und ich wusste genau, ich habe jetzt noch eine Woche mit ihnen, bis es für mich weitergeht zur nächsten Station. Und ich habe vielleicht 2 von 10 von Jesus erzählt. Ey, und dann habe ich so einen Ausstand gemacht. So, Ines hat so ein richtig tolles Mittagessen vorbereitet. Und dann in der Mittagspause saßen wir da zusammen, so als irgendwie so als Abschied. Und ich hatte irgendwie auf dem Herzen, ihnen noch von Jesus zu erzählen. Und in der Kirche predigen ist einfach. In der Kirche predigen ist so einfach dafür. Ich habe mir Notizen gemacht, weil ich nicht wusste, was passiert, dass ich im Zweifel einfach ablesen kann. Und dann saß ich da und alle haben so gegessen miteinander und es war so eine ganz nette Zeit. Und dann irgendwann, keine Ahnung, reden wir viel Blödsinn im Geschäft und ich habe so gedacht, ey, jetzt oder nie. So, umso länger du wartest, umso schlimmer wird's. Und irgendwann habe ich so auf den Tisch gehabt und gesagt, so, jetzt würde ich gerne noch eine Abschiedsrede halten. So ein bisschen Spaß halber, so irgendwie so förmlich. Und habe dann zu ihnen gesagt, so dieses übliche Abschiedsgeplänkel, was man dann hat, so dieses, keine Ahnung, alles Gute, bleibt so, wie ihr seid. Man sieht sich immer zweimal im Leben. So dieser ganze Schwachsinn. Ich habe zu ihm gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, das ist super normal. Ich will euch mitgeben, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, okay? Und was ich euch mitgeben will, ist, es liegt vielleicht verrückt, aber es ist die Hoffnung, die in mir lebt und ich muss euch alles erzählen. Ihr könnt euch denken, was ihr wollt. Und dann habe ich angefangen, einfach in 2 Minuten zu predigen. Und ich hab mir die schlimmsten Horrorszenarien ausgemalt, was denn alles passieren kann, wenn ich es tue. Und dann irgendwann war ich fertig. Und ich glaube, ich war schon deutlich. Also, dass niemand da jetzt sagen kann, ich hab von nichts gewusst. So. Und dann, ich hatte jetzt nicht auf dem Herzen einen Aufruf zu machen. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann heb deine Hand und komm in die Küche. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe gedacht, so, ich muss ja auch dem Heiligen Geist noch was übrig lassen. So. Ich muss ja nicht alles so machen. Und ich habe gedacht, so, was kann passieren? Und du hast da echt so Gedanken, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie mich lynchen, aber du hast ja schon irgendwie so, du malst irgendwie immer das Schlimmste aus. Und wisst ihr, was mein Fazit ist? Wenn du fleißig bist, wenn du deine Kollegen lieb hast und wenn du die Wahrheit erzählst, dann hören sie dir gerne zu. Und da ist keiner, der dich auslacht. Da ist keiner, der dich lüncht. Da ist vielleicht einer, der seine Stimme erhebt und der laut sagt, ich glaube nicht an Gott, aufgrund den und den Tatsachen. Das ist okay. Aber ich habe gemerkt, die Atmosphäre, die war zum Schneiden. Alle haben zugehört und es sind danach Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, wie krass sie das fanden. Und ich habe einfach so die Erfahrung für mich gemacht. Ich glaube, der Teufel will uns immer ablenken mit irgendwelchen Horrorszenarien, die wir uns vorstellen. So, was kann passieren? Ey, ganz ehrlich, es passiert dir gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil.
Die Leute freuen sich und die, die nichts mit anfangen können, für die ist es so, als würdest du von deinem Cricket-Kurs erzählen. Ist es halt so. Mach doch nichts. Und ich möchte dich damit einfach, ich kann dir kein Zeugnis sagen mit, keine Ahnung, drei Leute haben sich bekehrt oder sonst irgendwas. Kann ich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass ich zumindest in dem Teil gemacht habe, was die Bibel mir sagt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gut ist. Und ich weiß genau, wenn ich es nicht getan hätte, dann wäre ich nach Hause gegangen und ich hätte mir das nächste Jahr in den Hintern gebissen, hätte mir Vorwürfe gemacht. Und jetzt bin ich nach Hause gegangen und ich wusste, ich war über mich selbst überrascht, dass ich mutig war und ich habe mich darüber gefreut und ich habe gebetet und gesagt, Herr, arbeite weiter in Ihrem Herzen. Und ich möchte dich einfach ermutigen. Dich will keiner lynchen. Und wenn doch, dann bist du beim Herrn. Halleluja. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, da neu, mit einem neuen Mut zu deiner Arbeitsstelle zu gehen. Mit dem neuen Bewusstsein, dass die Menschen müssen Jesus begegnen, sonst sind sie für immer verloren. Aber wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir einfach Gott anbeten, wo wir vielleicht auch still werden und von ihm hören. Und ich möchte dir drei Dinge mitgeben, wo du vielleicht jetzt auch einfach, vielleicht einfach in Stille drüber nachdenken kannst. Das erste ist, bitte doch Gott darum, ganz neue Last für die Verlorenen zu bekommen. Dass wir es nicht nur im Kopf haben, sondern dass es in unser Herz rutscht, weil dann treibt es uns an. Das zweite ist, bitte doch Gott darum, dass er dir eine neue Vorstellungskraft gibt, was er mit dir an der Arbeit tun kann. Und das dritte ist, bitte ihn, dass er dich gebraucht. Und vielleicht können wir, bevor wir jetzt wieder in den Lobpreis gehen und die Lieder singen, vielleicht einfach eine Zeit uns nehmen der Stille, wo du einfach ganz persönlich mit Gott redest und ihm die Möglichkeit gibst, zu dir zu sprechen.